Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Herzlich willkommen. Wenn man in diesen Tagen in der Redaktion den Meldungsticker verfolgt, dann kommt man mit dem Lesen der vielen Absagen von Konzerten, Ausstellungen und anderen Kulturveranstaltungen kaum noch hinterher. Es flackert nur noch vor roten Eilmeldungen. Zunächst wurden einzelne Kulturveranstaltungen abgesagt. Seit heute kam es zu einem kulturellen Lockdown. Gestern Abend, da sah die Welt noch ein wenig anders aus. Beispiel Berlin. Da war zunächst das Festival für internationale neue Dramatik an der Schaubühne abgesagt worden, mit Gastspielen aus aller Welt. Inzwischen wurden alle Theaterhäuser der Stadt geschlossen. Allein eine Theaterpremiere fand gestern Abend noch statt und deshalb beginnen wir diese Sendung mit unserer gut eingeübten Chronistenpflicht und berichten von der wohl letzten Theatervorstellung für die kommende Zeit. Ein fast schon ironischer Zufall, soll uns das was sagen, dass es sich dabei um Marius von Meyenburgs Uraufführung »Die Affen« an der Berliner Schaubühne handelt. Zu sehen war sie mit knapp 300 Zuschauern im kleinen Globtheater. In dem Stück zeigt Meyenburg den Menschen als Pervertierung der Evolution. Bei ihm mutieren die Menschen zu Affen. Und es geht zurück in den Dschungel. Barbara Behrendt.
Am Ende des Abends hüpfen vier Schauspieler in Affenkostümen über den schwarzen Strand der Bühneninsel. Sie gehen elastisch auf ihren Knöcheln, schwingen die Arme, schreien äffisch, bis der kräftige Sohn den Alpha-Vater vom Thron stößt und totbeißt. So geht es zu in der Tierwelt, die wir als Evolutionsgewinner Mensch im Großen und Ganzen ja für glücklich überwunden halten. Nicht so Marius von Meyenburg in seinem Stück »Die Affen«. Muss der Mensch wieder Teil der Natur werden, um den Planeten und sich selbst nicht in den Abgrund zu stürzen, fragt er darin. Ist der Mensch die Krone der Schöpfung oder deren Pervertierung? Die Alternative zum rasenden Fortschritt ist bei Meyenburg keine romantische Naturidylle, sondern die Rückentwicklung des Menschen zum Affen, ein Zurück auf Null. Konkret geht es um Rupp, gespielt von Robert Beyer, ein Familienvater, der sein Leben lang im Rohölgeschäft den afrikanischen Kontinent ausgebeutet hat und die Menschheit ganz allgemein nicht mehr ertragen kann.
Kein anderes Tier ist so beschissen dumm und ruiniert sich selber alles, was es zum Überleben braucht. Kein Elch, kein Spatz, kein Aal. So was Hirnverbranntes machen nur Bakterien, die kein Hirn haben. Parasiten machen sowas. Viren oder irgendwie, die töten ihren Wirt. Ja, und der Mensch die ganze Welt, Krone der Schöpfung, am Arsch, du schleimiger Parasit.
Ich jetzt.
Unter Hose und Jackett legt er plötzlich eine tierische Behaarung frei. Die Mitspieler setzen ihm eine Langhaarperücke mit vorgewölbter Stirn auf. Seine Beine werden elastisch, er wirft mit Tellern um sich und er verliert seine menschliche Sprache, eine unheimliche Verwandlung. Das alles in den ersten Szenen. Danach wird es unübersichtlich. Die Figuren wechseln, Rupps Familie mutiert zu den ausbeuterischen Kollegen oder zu Forschern, die ihn im Dienste der Wissenschaft auf den Mars schießen möchten, um die Evolution dort neu zu starten. Episode reiht sich unschlüssig an Episode, Thesenträger halten verquaste Moralpredigten über Ausbeutung, Narzissmus, die Schlechtigkeit des Menschen.
Wer halbwegs alle Tassen im Schrank hat, kann sich selbst nicht lieben. Gibt gar keinen Grund dafür. Schauen Sie sich an. Liebe? Du bist so selbstverliebt. Die Gesellschaft ist narzisstisch. Jeder liebt nur sich selbst. Nichts davon ist wahr. Wir haben keine Liebe für uns selbst. Kein Mensch. Was wir haben, unendlich, ohne Maßen, ist Selbstmitleid. Sonst nicht Selbstmitleid. Wir sind süchtig davon und danach, wir kriegen nicht genug. Unsere jämmerlichen Ichs zerfließen vor Mitleid mit ihren, unseren eigenen jämmerlichen Ichs. Wir vergießen bittere Tränen über uns selbst und es ist tatsächlich zum Heulen.
Das alles vor Weltuntergangskulisse. Ein paar Plastikstühle am Asphaltstrand, dahinter Projektionen eines düsteren Meers, des einsamen Weltalls. Darüber hängt ein riesiger Planet aus Farn, Plastikmüll und Elektroschrott. Mal dient er als Raumschiff, mal als Affenkäfig. Die vier Spieler formieren sich davor zu einem apokalyptisch raunenden Chor.
Wer schützt mich vor mir selbst? Ich bin mein eigener Feind und Feinde rotte ich aus. Mit makelloser Brutalität töten und zu überleben.
Meyenburg stellt eine gewichtige Frage in Zeiten von Klimawandel und Globalisierung. Wie kann ein alternatives Leben aussehen? Doch so, wie der Autor und Regisseur das Thema verhandelt, führt es keinen Schritt weiter. Meyenburg war bislang ein Autor von grotesken Komödien, mit denen er am Firnis der bürgerlichen Wohlstandswelt gekratzt hat. Eine gewisse Plakativität und Pauschalität war dabei Teil des Konzepts. Mit den Affen jedoch hat er sich weit von der Komödie fortbewegt. Die ersten humoristischen Szenen führen geradewegs in die Apokalypse. Für eine Komödie sind Stück und Inszenierung jetzt zu ausfransend, zu moralisch. Für eine ernsthafte Auseinandersetzung aber zu undifferenziert, die Figuren zu stereotyp. Dass die Lösung nicht darin liegen kann, die Menschen wieder auf Bäume klettern zu lassen, ist nun wahrlich keine überraschende Pointe. Doch Meyenburg exerziert das Exempel, als habe er tatsächlich an die Affen als Rettung der Menschheit geglaubt.
Marius von Meyenburgs Stück »Die Affen« an der Berliner Schaubühne als Lebensalternative. Zumindest im Moment sieht die anders aus. Und Barbara Behrendt war dabei. Nicht nur in Deutschland sind Theater und Museen zu Geisterhäusern mutiert. Auch in Österreich. Sämtliche staatliche Häuser sind dort geschlossen. Wir wollten heute eigentlich über die Eröffnung der neuen Moderne-Abteilung der Albertina berichten. Doch auch vor einem der größten neuen Museumsvorhaben für Gegenwartskunst im deutschsprachigen Raum der letzten Jahre macht der Coronavirus nicht Halt. Als die Absage für die Eröffnung kam, war mein Kollege Carsten Probst bereits vor Ort und konnte noch einen ausführlichen Blick in das fertig eingerichtete brandneue Haus werfen, das nun zwar bis auf Weiteres noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, dessen bloße Existenz aber schon ein brandaktuelles kulturpolitisches Zeichen ist. Und aus diesem Grunde haben wir uns dazu entschlossen, trotz Verschiebung dieser Eröffnung, Carsten Probst um seine Einschätzung zu fragen. Herr Probst, die Albertina in Wien. Das ist ein Kunstmuseum mit einer der bedeutendsten grafischen Sammlungen der Welt, mittlerweile sogar mit drei bedeutenden Sammlungen, neben der Grafik auch die Architektursammlung und die zur Fotografie. Jetzt also noch eine Sammlung zur Moderne. Und die Eröffnungsausstellung trägt den Titel »The Beginning – Kunst in Österreich 1945 bis 1980«. Das ist ja weniger Beschreibung als ein politisches Statement. Was hat es damit auf sich, Carsten Probst?
Ja, Frau Allroggen, Klaus Albrecht Schröder, also der Direktor der Albertina und nun eben auch der künftigen Albertina Modern, der spricht hier von einer Art Exorzismus, also von einer Teufelsaustreibung, die mit dieser Ausstellung über den Neubeginn der Kunst in Österreich nach 45 betrieben werden soll. Ja, und dieser Teufel, um den es hier geht, der zeigt sich zum einen in der Geschichte des Ortes, also dieses Künstlerhauses, das jetzt wieder hergerichtet wurde, lange Zeit eine Ruine war, aber das eben zur Nazizeit eben unter anderem auch die berüchtigte Ausstellung zur Entartung Kunst gezeigt hat. Und zum Zweiten zeigt sich das nach Schröders Auffassung eben auch in der Kunstrezeption der Nachkriegszeit in Österreich mit diesen gewissen Kontinuitäten zum Nationalsozialismus. Also die Kunst, die jetzt hier ausgestellt wird, also gerade auch in dieser Anfangsausstellung, also das ist der Wiener Aktionismus, die konkrete Kunst, feministische Kunst, die Art Brüt oder lange Zeit eben auch noch nicht so bekannte surrealistische Adaption, das war lange Zeit auch in Österreich als entartet verschrien und lange Zeit galt beispielsweise die traditionelle Malerei, Skulptur, unter anderem der einflussreiche Bildhauer Fritz Wurtuber als der Repräsentant der österreichischen Kunst nach 45 und indem man das jetzt alles ändert, indem man beispielsweise jetzt Otto Mühl, Arnulf Rainer oder Wally Export zeigt oder auch Maria Lasnik, das zum Kanon zu erklären, das ist durchaus ein politisches Statement, gerade jetzt in Österreich. Hm.
Konnten Sie denn auch einige Entdeckungen machen? Oder war das alles vorprogrammiert für Sie?
Ja, es gibt natürlich viele bekannte Namen. Ich habe eben schon einige aufgezählt, die man auch international gerade kennt. Aber vor allem entdeckt man natürlich diejenigen, die noch nicht so international eingeführt sind vielleicht. Paddy Friedberger zum Beispiel mit seinen so neodadaistischen Materialassemblagen aus den 50er Jahren, also noch vor Rauschenberg beispielsweise. Oder die Maschinenästhetik von Bruno Gironcoli oder die Druckgrafikerin Auguste Kronheim, die so in Stunden- und Märchenbuch-Ästhetik die Unterdrückung der Frau anprangert. Also gleichzeitig ist sehr schön zu sehen, in Wien nach 1945 sind sehr viele Kunstrichtungen vereint, abstrakte und figurative, die in Deutschland nach 1945 durch die Teilung differenziert wurden, ausdifferenziert wurden. Und das merken wir auch heute noch. In gewisser Weise sind sie das immer noch.
Hm. Es gab ja auch Aufregung bzw. Kritik schon im Vorfeld um das ganze Setting. Denn bezahlt wurde die 50 Millionen Euro teure Renovierung des alten Künstlerhauses am Karlsplatz von Hans-Peter Haselsteiner, also einem schwerreichen Bauunternehmer, der unbefristet auch für den Unterhalt des Gebäudes aufkommt und gewichtige Teile der Sammlung des Hauses selbst beisteuert. Also ein privates Sammlermuseum unter den Fittichen der staatlichen Albertina?
Ja, so sieht es ein bisschen aus. Haselsteiner hat ja vor wenigen Jahren rund 60% der bedeutenden Sammlung des Bauunternehmers Karl-Heinz Essel übernommen, die ja vor der Zerschlagung stand. Das sind lauter Werke eben dieser hier gezeigten Avantgarden. Und die ehemalige Sammlung Essel bildet auch einen Grundstock für diese Albertina Modern. Nur während Essel der Albertina eben seinen Restbestandteil an dieser Sammlung nach einigem Hin und Her dann geschenkt hat, blieb Haselsteiner dabei, seinen Anteil nur als Dauerleihgabe zu geben. Das kennen wir aus Deutschland. Das ist immer so ein bisschen ein Geschmäckle dabei, weil diese Dauerleihgaben vielleicht bei besseren Marktpreisen dann wieder abgezogen werden. Mhm. Also die Leihgabe ist jetzt zwar bis 2047 festgeschrieben. Letztlich müssen wir sagen, wir können nicht sagen, wie es dann weitergeht, weil das ja noch in ferner Zukunft ist.
Baut man da eigentlich gerade in der Albertina in einer Art Universalmuseum? Ich meine, auch so in Konkurrenz zum Wiener Kunsthistorischen Museum?
Ja, also die Konkurrenz gibt es natürlich, aber Universalmuseum, das ist natürlich, es ist vielleicht ein sehr weit gefasster Teil der europäischen Kunstgeschichte, so ab Dürers Feldhase bis zu Maria Nassnik, wenn Sie so wollen. Aber die Albertina hat eigentlich auch schon immer zeitgenössische Kunst in ihrer Zeit gesammelt und die Albertina Modern ist nur ein Hochglanzprodukt, muss ich sagen, wo man sozusagen auf dieses museale Niveau der klassischen Sammlung eben jetzt diese ganze Kunst des Wiener Aktionismus heraufhebt und ganz unironisch, das wirkt natürlich ein bisschen widersprüchlich, aber vielleicht könnte diese Widersprüchlichkeit auch reizvoll sein.
Carsten Probst über die für heute eigentlich geplante Eröffnung der neuen modernen Abteilung der Albertina in Wien. Danke, dass Sie für uns kurz vor der offiziellen Schließung der Albertina noch einen Blick ins Museum ermöglichen konnten. Auf diese Weise waren wir noch ein kleines Stück mit dabei und mit drin. Jetzt, wo alles nicht mehr stattfindet, sämtliche Museen, Galerien, Konzerte und Theater geschlossen bleiben, spricht auch die Kulturpolitik klare Worte. Das Kulturleben werde dadurch voraussichtlich zum Erliegen kommen, heißt es heute in einer Pressemitteilung der Kulturministerkonferenz. Ein Tag der drastischen Worte und der eindeutigen Entscheidungen also. Die KMK kam heute zusammen, weil die Forderungen der Länder nach finanziellen Schutzmaßnahmen für Kultureinrichtungen in den vergangenen Tagen immer lauter geworden waren. Sie forderten eine zügige finanzielle Hilfe nach dem Vorbild der Wirtschaft. Heute entschied die Kulturministerkonferenz in Berlin also nicht nur über die Schließung von Kitas und Schulen. Auch die Kulturminister diskutierten über einen finanziellen Schutzschirm für Kultureinrichtungen. Christiane Habermals aus unserem Hauptstadtstudio hat die Pressekonferenz für uns verfolgt. Frau Habermals, was genau wurde denn beschlossen?
Es ging um die Frage, wie man vor allem freie Kultureinrichtungen und Kulturschaffende jetzt wirtschaftlich unterstützen kann. Nach und nach schließen immer mehr Häuser, Veranstaltungen müssen abgesagt werden, wir haben das heute gehört. Das ist schmerzlich für die öffentlichen Einrichtungen, aber hier werden ja wenigstens die Gehälter weitergezahlt. Ganz schnell existenzbedrohend ist das dagegen für die freie Kulturszene. Und hier muss der Bund helfen, das fordern die Landesminister. Und wenn jetzt das große Hilfspaket geschnürt wird, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht, da dürfe die Kreativwirtschaft nicht vergessen werden. Das sagte heute nach der Sitzung der Kulturminister Bernd Siebler, der Kultusminister von Bayern, der zurzeit den Vorsitz unter den Kulturministern in der KMK hat.
Ich habe in den letzten Tagen viele Gespräche geführt, viele SMS, viele Facebook-Kontakte mitgehabt. Und wir sind hier in besonderer Verantwortung und werde es mit dem Bund heute anschließend auch mit der Monika Grütters besprechen. Ich gehe davon aus, dass wir hier auch Akzeptanz finden werden. Aber wir müssen uns um diese Leute kümmern, Perspektive geben, denn da spürt man schon ein Stück Verzweiflung und auch Panik.
Ja, Verzweiflung und Panik, denn viele freischaffende Künstler leben sowieso von der Hand in den Mund. Große Rücklagen hat da keiner. Und deswegen war das eben auch heute Nachmittag Gegenstand des Gesprächs mit Monika Grütters.
Wie hat Frau Grütters denn auf die Vorschläge reagiert?
Ja, sie hat schon erklärt, dass von dem Milliardenpaket für die Wirtschaft, das die Bundesregierung heute geschnürt hat, von diesen Maßnahmen, also Steuerstundung, Liquiditätshilfen und so weiter, auch die Kultur- und Kreativwirtschaft profitieren wird. Immerhin ja auch einer der größten Wirtschaftszweige in Deutschland. Das wird aber kaum den freischaffenden Künstlern und Musikern zugutekommen, wenn Auftritte wegbrechen oder auch freie Kameraleute, freie Veranstaltungstechniker. Das ist ja eine ganze Branche, die da betroffen ist. Da will Grütters jetzt bestehende Programme schärfen, wie es heißt, damit diese gezielt Freiberuflern zugutekommen. Klingt erstmal wenig konkret, aber da geht es um Geld im System, das möglicherweise umgelenkt werden kann. Dann sollen gezahlte Förderungen bei einer Absage von Veranstaltungen etwa nicht zurückgezahlt werden müssen oder alles dafür getan werden, dass das nicht der Fall ist. Und ja, und möglicherweise muss es aber noch andere Nothilfen geben. zum Beispiel auch einen Notfallfonds für Härtefälle, wie ihn auch der Deutsche Kulturrat gefordert hat.
Nun ist Kultur ja Ländersache, wie die Bildung auch. Wie kann trotzdem gewährleistet werden, dass in Sachen Kulturförderung einheitlich und auch zügig gehandelt wird? Oder sehen Sie da Probleme?
Na, wie schnell das geht, das kann im Moment wohl niemand sagen. In den nächsten Tagen, das so heißt es in der Resolution, der Kulturminister soll zwischen KMK und Grütters eine Abstimmung darüber herbeigeführt werden, wie jetzt gezielt Instrumente zur Existenzsicherung kultureller Einrichtungen und Akteure gefunden werden können, falls ein Nothilfefonds aufgelegt wird. Und dafür gibt es Signale, dass da die Bereitschaft auf beiden Seiten besteht, bei Bund und bei Ländern. Da müsste das ebenfalls in den nächsten Tagen geschehen. Und am Ende wird es sich um die spannende Frage drehen, welchen Stellenwert haben Kunst und Kultur in Krisenzeiten? Also welchen Wert misst ihr die Gesellschaft in einem solchen Ausnahmezustand zu? Und Kulturminister Bernd Siebler hat dazu Folgendes gesagt.
Ich denke, dass unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten auch unterschiedlich reagieren. Aber ich hoffe sehr, dass alle etwas tun werden, um eben hier eine nachhaltige Stützung des Systems auch sicherstellen zu können. Ich würde auch so weit gehen, dass Kunst und Kultur natürlich systemrelevant sind.
Also Kunst und Kultur systemrelevant, das ist schon mal eine klare Aussage. Und Grütters hat dazu heute erklärt, Kultur sei kein dekorativer Luxus, den man sich nur in guten Zeiten gönnt. Das sind also schon mal, ja, man kann sagen, Fahnen, die da in den Wind gehalten wurden. Ob das auch die Finanzminister so sehen, das muss man abwarten.
Ja, und abwarten muss man vielleicht auch, wie konkret das Ganze noch wird. Die Kulturministerkonferenz der Länder setzt sich für einen Nothilfefonds für freie Kulturschaffende ein. Christiane Habermals brachte uns dazu auf den neuesten Stand. Vielen Dank. Wir brauchen Ihre Hilfe, schrieb erst Ende vergangenen Jahres der Berliner Verbrecherverlag auf Twitter. Die Werkausgabe von Vigi Magalashvili sei bedroht. Ein deutsch-georgianischer Autor, der in seinen Büchern die eigene Geschichte verarbeitet. Die Verhaftung durch den sowjetischen Geheimdienst, die Zeit in einem Speziallager in Sachsenhausen. Der Zwischenhandel hatte das Werk aussortiert. Zu bestellen waren nur zwei der Titel. In Tiflis schrieb er lange für die Schublade, auf Deutsch. Heute ist Magashvili im Alter von 93 Jahren dort gestorben. Ein zierlicher, alter Mann mit buschigen Augenbrauen, der in seine Bücher regelrecht versank. So, als wollte die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwimmen, zwischen realer Welt und Buchwelt. Magashvili wurde 1927 in Berlin geboren. Seine Eltern waren in den 20er Jahren als Gegner des sowjetischen Kommunismus aus Georgien nach Deutschland emigriert. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschleppte ihn der sowjetische Geheimdienst nach Tiflis. Die Hälfte seines Lebens musste er im Kaukasus verbringen. Und dort begann er damit, auf Deutsch zu schreiben. Die Literatur wurde in dieser Zeit zu einem Rettungsring, wie er einmal sagte. Nun wird seine Literatur zu unserem Rettungsring. Eine Reise ins eigene Ich und in eine Welt der Sprache.
Wenn Sie so lange im Ausland sind, da kommt Ihnen der Zweifel, bin ich wirklich in Deutschland gewesen oder was ist los? Also ich wollte mir das irgendwie so genau beweisen und so, und da war eben die Sprache und das Schreiben eben das nächste Beweismittel.
Vier Jahrzehnte lebte Givi Magvelashvili im Exil. Die deutsche Sprache und Literatur waren in dieser Zeit das einzige Mittel, sich in einer fremden Umgebung der eigenen Identität zu vergewissern. Schreiben wurde für den deutsch-georgischen Autor im wahrsten Sinne des Wortes Überlebensmittel. Givi Magvelashvili, 1927 in Berlin-Wilmersdorf geboren, war 4 Jahre alt, als seine Mutter starb. 1946 entführte ihn der sowjetische Geheimdienst zusammen mit seinem Vater in den Ostteil der Stadt.
Wir wurden rausgefahren aus West-Berlin in die Kommandantur, in die russische. Dann habe ich mit ihm eine Nacht in derselben Kommandantur verbracht. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war eben dieser Morgen. Ich wurde rausgeführt und weggebracht.
Sein Vater wurde erschossen. Den damals 17-jährigen Givi internierten die Sowjets im Speziallager Sachsenhausen und verschleppten ihn nach 1,5 Jahren in die Sowjetunion, wo ihn ein Geheimdienstoffizier zu Verwandten nach Georgien brachte. Dort lernte er Russisch, arbeitete als Deutschlehrer in einem Fremdspracheninstitut in Tiflis und las deutsche Klassiker, von Goethe bis Thomas Mann.
Mein Fundament ist Deutsch, das ist meine Muttersprache. Ne? Und in dieser Situation haben meine deutschen Bücher mich irgendwie richtig kräftig unterstützt. Ne?
In den 50er Jahren begann Magvelashvili zu schreiben, auf Deutsch, in der Sprache seiner Kindheit und Jugend. Er entwickelte seine Lese-Lebenswelt, wie er sie nannte, ein Paralleluniversum, in dem die Romanfiguren aus der eigentlichen Handlung heraustreten und ein Eigenleben entwickeln. Sie führen zum Beispiel einen Dialog mit dem Leser und erklären, sie hätten keine Lust mehr, gelesen zu werden.
Da hatte ich meine Buchpersonen, die mich verstanden, die ich verstand. Das sind die Buchpersonen, die mir geholfen haben.
Seine Parallelwelten entfaltete Givi Markvelashvili etwa in Officer Pembrey, ein Roman, in dem der Protagonist einem Verbrechen zum Opfer fallen soll. Das zumindest behauptet ein Beamter der prospektiven Kriminalpolizei. Deren Aufgabe ist es, gefährdete Personen zu warnen. Sein eigenes Ende kann Pembrey in einem alten Thriller nachlesen. In diesem Buch finden sich aber auch Hinweise, wie er dem Tod entrinnen kann. Was auf den ersten Blick wie ein Krimi erscheint, ist ein hintersinniges Spiel mit verschiedenen literarischen Ebenen. Im georgischen Exil schrieb Givi Markvelashvili mehr als ein Dutzend Romane und Erzählungen, aber keines seiner Werke wurde gedruckt. Vergeblich hoffte er, die Sowjetunion verlassen zu können. Immerhin durfte er georgische Delegationen als Dolmetscher ins Ausland begleiten. 1987 durfte er dann endlich nach West-Berlin übersiedeln. Im Gepäck ein Stapel unveröffentlichter Manuskripte. Zunächst publizierten deutsche Verlage wie Insel, Südverlag und Rütten und Löning einige Romane, darunter Musal, ein von Dantes göttlicher Komödie inspiriertes Werk, das sich mit der sowjetischen Zwangsherrschaft auseinandersetzt, sowie Die große Korrektur, ein Roman mit biblischen Motiven, in dem die von der katholischen Kirche entsandten Protagonisten sich zwischen Altem und Neuem Testament bewegen. Doch dann ließ das Interesse an Markvelashvilis Büchern nach. Erst seit 2007 gibt der kleine Berliner Verbrecher Verlag eine Werkausgabe heraus, darunter den mehrbändigen autobiografischen Roman Kapitän Wakusch. Seine Bücher voller literarisch-philosophischer Anspielungen fanden nicht das große Publikum. Mit Lesungen und Stipendien hielt Markvelashvili sich über Wasser. So blieb es immer nur ein Wunsch, das kleine, bescheidene, mit Büchern und Manuskripten vollgestopfte Hochhaus-Apartment im Wedding mit Blick auf die Bahngleise gegen eine Wohnung in Wilmersdorf einzutauschen. Erst mit der Rückkehr in das Viertel, in dem er aufgewachsen war und aus dem er gewaltsam herausgerissen wurde, hätte sich für ihn der Lebensbogen geschlossen. Zuletzt lebte Givi Markvelashvili wieder in Tiflis.
Otto Langels erinnerte an den Autor und Philosophen Givi Markvelashvili. Alles steht um uns gerade irgendwie still, aber die Kultureinrichtungen basteln trotzdem an ihren Plänen für die Zukunft. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, Nürnberg möchte zum Beispiel in 5 Jahren gerne europäische Kulturhauptstadt werden. Und zentrales Projekt in der Nürnberger Bewerbung soll der Umbau der unvollendeten Kongresshalle am ehemaligen Reichsparteitagsgelände sein. Der Monumentalbau der Nationalsozialisten soll dabei zu einem Raum für Kunst und Kultur werden. Die für bis zu 50.000 Menschen geplante Kongresshalle wurde nie fertiggestellt und etliche Vorschläge für die Nutzung des NS-Baus als Stadion, als Gewächshaus für die Bundesgartenschau oder als Einkaufs- und Erlebniszentrum sind gescheitert. Die Entscheidung, welche Stadt europäische Kulturhauptstadt 2025 wird, fällt Ende September. Das Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Intendanten der Festspiele Erl Gustav Kuhn ist eingestellt worden. Ihm wurde sexuelle Belästigung vorgeworfen. 15 angebliche Vorfälle seien untersucht worden, teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck heute mit. Am Ende sei aber kein Vorfall übrig geblieben, der strafbar, nicht verjährt und beweisbar gewesen wäre. Wegen des Coronavirus gibt es in der Kultur schon fast im Minutentakt immer weitere Absagen, Schließungen und Verschiebungen. Heute wurde zum Beispiel bekannt, dass die Kölner Kunstmesse Art Cologne verschoben wird von Ende April auf die 2. Novemberhälfte. Das Deutsche Chorfest in Leipzig eigentlich Ende April, Anfang Mai fällt komplett aus. Der Louvre war ja schon mal für ein paar Tage geschlossen, hat dann die Besucherzahlen reduziert und heute hat er bis auf Weiteres zugemacht, genau wie das Schloss von Versailles und das Moulin Rouge. Das Gleiche gilt für die Museen auf der Berliner Museumsinsel und alle weiteren Häuser, Sammlungen, Museen und Institutionen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Auch das New Yorker Metropolitan Museum schließt allerdings erst einmal vorübergehend für eine gründliche Reinigung. Weitere Schritte würden dann Ende in der nächsten Woche bekannt gegeben. Und zum Schluss auch mal eine gute Nachricht. Der Livestream der Oper Carmen aus der leeren Berliner Staatsoper hat online ein Publikum von über 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht.
Das ist doch was. Und das war Kultur heute. Immer mehr Länder schließen ihre Kitas und Schulen. Und welche Auswirkungen das alles auf Politik und Wirtschaft hat, darum geht es in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Kommen Sie gut durch diesen Abend. Hier im Studio war Antje Allroggen.